Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Sportschützen Deutschlands. Der Weg bis dorthin war mehr als steinig. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Thomas Höfs. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Du bist ja als Kind und Jugendlicher aufgewachsen in der DDR.
Ja.
Wie kann man sich das so vorstellen, Kinder der Jugend als Nicht-DDRer?
Als Nicht-DDRer kann man sich das vorstellen, dass man auch als Jugendlicher eine behütete Jugend haben kann. Also ich hatte eine sehr behütete Jugend in der DDR. Ich bin in einer kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, direkt am Stettiner Haff. Und bin da zur Schule gegangen. Meine Lehre habe ich, meine Ausbildung in Stralsund gemacht, auf einer Werft, und bin dann danach zur See gefahren, noch zu DDR-Zeiten. Und habe praktisch die Wende und den Umschwung in ein neues Land auf See erleben.
Auf See erleben? Mhm.
Genau.
Wie wurde das dann anscheinend?
Wir haben die Flagge gewechselt. Auf Höhe von China, ich glaube Shanghai, haben wir auf einmal die DDR-Flagge runtergeholt und die bundesdeutsche Flagge gehisst und waren von da an westdeutsche Staatsbürger.
Das, du warst da damals beruflich auf See?
Ja, genau. Ich bin als Schiffselektriker auch bei der Handelsschifffahrt gefahren.
Okay.
Und ja, das habe ich auch gelernt. Also Schiffselektriker habe ich auch gelernt und bin da halt 4 Jahre zur See gefahren, bis dann die Wende kam, und dann war es leider auch vorbei. Dann wurde die Reederei aufgelöst und mein Traumberuf konnte ich nicht mehr nachgehen.
Aber bis nach China, also wie weltweit unterwegs gewesen?
Ja, ich bin weltweit unterwegs. Ich bin auf der einen Seite, auf der asiatischen Seite bis China, Südkorea, und auf der amerikanischen Seite so bis El Salvador, Mexiko, also waren schon gute Sachen dabei.
Wow.
Und trotzdem meiner langen Fahrenszeit, das war ja so im Schnitt so auch 8 bis 9 Monate,
wow,
hat meine Frau zu mir gehalten, ja. So hat sie mitgemacht, die Seefahrt. Und wir sind heute noch zusammen.
Und dann also die Wiedervereinigung, wie ging es dann weiter?
Also, nur noch mal kurz zu der Wiedervereinigung. Wir haben das Ganze drumherum, diese ganzen Demonstrationen, alles was dazugehörte zu der Wiedervereinigung, haben wir mehr oder weniger gar nicht mitbekommen, weil wir zu der Zeit so auf See waren, dass wir keinen großen Empfang hatten und die DDR uns zu der Zeit auch kaum informiert hat, was los ist zu Hause. Und man ist eigentlich nur aufgrund von Telegramm, damals war das ja noch nicht mit Handy anrufen, meine Frau mir mal Telegramme geschrieben hat, was eigentlich los ist. Und ja, so kam das dann, dass man dann, ich kann mich erinnern, es war auf Höhe von Singapur, hat man dann erst so richtig mitgekriegt, was los war. Und so habe ich die Wende eigentlich gemacht.
Und danach dann quasi die Heimfahrt in den deutschen Hafen, kann man sagen?
Dann genau, dann sind wir wieder zurück in einen deutschen Hafen nach Bremen. Und das war ganz kurios, wir hatten kein Geld. Also wir sind ja losgefahren mit Ostgeld. Und da war ja dann schon die Währung umgestellt und wir hatten eigentlich kein Geld. Und wir sind mit unseren Schecks, die nichts wert waren, in die Bank und haben kein Geld bekommen. Also das war schon eine ganz, ganz gefährliche Nummer sozusagen. Also wir hatten überhaupt kein Geld.
Wie ist das gelöst, das Thema?
Man hatte an Bord immer so ein paar Reserven in Dollars, die hatten wir uns gegeben, sodass wir dann telefonieren konnten. Und dann kam meine Frau dann nach Hamburg und die hatte dann Geld. Also dass die 100 Euro oder 100 Mark waren, das war das Begrüßungsgeld, die sind mir durch die Lampen gegangen.
Und dann quasi beruflich, wie ging es beruflich weiter, nachdem quasi die Seefahrt
vorbei? Die Seefahrt war vorbei und dann habe ich mich bei einer Firma in Hamburg beworben, bei einem kleinen Elektrounternehmen, die auch mit Schifffahrt zu tun hat. Und so bin ich dann 1991 nach Hamburg gezogen. Praktisch, ich war 4 Wochen arbeitslos und dann, weil die Seefahrt war vorbei, die Firma wurde aufgelöst und dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe dort erstmal ein Jahr alleine gelebt, bin immer gependelt nach Garmünde zu meiner Frau. Das sind so 400 Kilometer, eine Tour. Und dann ist sie nach einem Jahr zu mir gezogen und so hat sich dann unser Leben in Hamburg aufgebaut. Oder bei Hamburg. Wir wohnen 20 Kilometer von Hamburg entfernt.
Und dann warst du dort quasi einige Jahre im Außendienst? Auch als Service-Elektriker?
Ja, ich habe seitdem ich an Land arbeite, immer im Service gearbeitet. Bis auf einer kleinen Episode, wo ich mal auch Installationen gemacht habe, aber ansonsten habe ich immer im Service für entweder Lüftungsanlagen, Klimaanlagen und jetzt zum Schluss für ganz spannende Umweltsimulationsanlagen. Also Testanlagen für Produkte, für Fahrzeuge, für Flugzeuge, für Waffen. Also war ganz, ganz spannender Job gewesen.
Und dann war ja der große Datenlauf im Sänger der Schicksalsstadt.
Der 5.9.2016 in Dänemark. Also
mein Schicksal. Ja. Was ist da passiert?
Ich habe bei der Firma Danfoss gearbeitet, bei dem großen Unternehmen, was ja eigentlich hinlänglich bekannt ist, ja auch für Heizkörperthermostaten. Da habe ich gearbeitet an einem Testschrank und habe so ein Regal rausgezogen. Und beim Rausziehen dieses Regales bin ich nach hinten gefallen. Das Regal ist auf mich gestürzt und dabei habe ich mir einen Wirbel gebrochen und seitdem gibt es halt diese neurologischen Ausfälle, sprich, ich kann zwar noch ein paar Schritte gehen, aber es ist ganz schwierig. Deswegen ist das jetzt mein treuer Begleiter geworden in der Rollstuhl. Und ich sehe ihn eigentlich nicht mehr als Hindernis oder als Last, sondern er ist mein täglicher Begleiter und er ermöglicht mir ein Leben in der Gesellschaft.
Was waren damals so die ersten Gedanken, wie der Arzt gesagt hat, okay, wie es ausschaut oder wie es
weitergeht? Fürchterlich, ganz schlimm. Weil ich kannte es so, ich bin rastlos, ne? Ich war immer unterwegs, ich war montags los und gearbeitet und meistens freitags wieder gekommen. Oder wenn man gearbeitet, viele Überstunden auch gemacht. Also ich habe im Schnitt so 40 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und wenn es dann die Vollbremsung gibt und nicht mehr weitergeht, da fällt man in ein ganz tiefes Loch. Ich hatte eine lange Zeit damit zu kämpfen.
Aber wie bist du damit umgegangen dann, um da rauszukommen aus der?
Durch die Familie. Die Familie hat mich sehr unterstützt. Also es gab sicherlich auch ganz harte Zeiten, wo ich sagen muss, Hut ab, dass sie das alles so mitgemacht haben, wo ich sehr gereizt war auch und niedergeschlagen. Ja, man stürzt sich dann in so Pseudo-Hobbys. Ich habe dann angefangen mit Fische, also Aquarien. Ich habe mir zig Aquarien gekauft, bis ich gemerkt habe, es füllt dann aber auch nicht so weiter aus. Und dann habe ich gelesen, Fernsehen geguckt und viel Internet auch. Und was so ein Hobby von mir ist, so Gebäudeautomation, so Programme schreiben und sowas, das habe ich dann gemacht. Aber so richtig das ausgefüllt hat mich das auch noch nicht. Ne?
Gab es in der Zeit, wo du kurz angesprochen hast, dass die Stütze in der Zeit auch war?
Ja, absolut.
Gab es in dieser Zeit auf dem Weg aus dem Loch heraus quasi auch jemand Moment, wo du das aufgeben gedacht hast?
Ziemlich oft. Ja. Weil das ist, wenn man, es ist vielleicht auch eine andere Sache, wenn man reingeboren wird und damit groß wird mit so einer Behinderung. Aber wenn man schlagartig so unvorbereitet da reinkommt, dann ist es schon heftig.
Abgesehen jetzt von der Familie, gab es sonst etwas, was dir speziell noch Kraft gegeben hat in der Zeit?
Ich habe mich ziemlich zurückgezogen, also es war die Familie.
Ich meine, wenn man mit dir heute plaudert und dich heute erlebt und auch bei deiner Begrüßung schon, da kommt ein erfolgreicher, strahlender, positiver Mensch rein. Okay. Gab es dann so einen Moment, vielleicht auch nicht, aber gab es einen Moment, wo sagst du, so einen quasi einen jetzt erst recht, jetzt quasi war dann der Schalter und du hast dann...
Der Punkt kam, als ich in einer Zeitung bei uns im Anzeigenblatt gelesen habe, dass es einen Rollstuhlschützen gibt, der Luftgitter schießt. Und da habe ich mir so gedacht, auch den schreibe ich mal an. Und diese Erfahrung zu sehen, dass man auch wieder Sport betreiben kann mit so einer Behinderung, das war so der Punkt, oh ja, das macht Spaß, das ist eine Erfüllung. Da kann ich wieder ansetzen und das fordert einen auch. Und man kommt auf andere Gedanken, man kann sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Das ist ganz was anderes, als wenn man dann nur mit der Familie redet. Ohne das jetzt
nein,
falsch.
Kann man schon, was heißt ja. Jetzt hast du gerade angekommen, also gerade jetzt immer Sport angesprochen. Du machst ja sehr viele verschiedene Sportarten.
Ja.
Was hast du da alles gemacht? Oder?
Also ich habe seinerzeit als Junge mal angefangen mit Segeln. Dann habe ich Gewichtheben gemacht, Sportschießen. Ja, das habe ich noch was vergessen. Nee, eigentlich nicht. Die drei Sachen waren es.
Okay. Und bist du irgendwie beim Schießsport geblieben?
Ja.
Warum der Schießsport? Das hat ja dem angesprochen, oder?
Diese Verbindungen von Konzentration, von innerer Ruhe, aber auch jetzt bei meinem jetzigen Sport, die Bewegung da drin und dass man körperlich so ausgepowert ist und dass man sich freut, wenn man was erreicht hat. Also das ist die Sache, warum ich den Sport so mache.
In welche Disziplin schießt du quasi jetzt oder welche
Art von Sport schießt du? Ich mache jetzt Früher nannte man es Turmschießen. Jetzt heißt es Trappschießen und meine Sportart heißt Paratrappschießen. Das bedeutet, Menschen mit einer Behinderung, wie ich zum Beispiel aus dem Rollstuhl, schießen, betreiben diesen Sport und auf diese bewegten Ziele, auf diese Turmtauben oder Wurfscheiben zu schießen. Und da gibt es verschiedene Klassen. Ich zum Beispiel bin in der Klasse PT1, nennen die sich. Das sind alles Schützen, die im Rollstuhl sitzen. Dann gibt es die Gruppe PT2. Das sind so Leute, die haben mal einen Schlaganfall gehabt oder Schwerzucker oder diese nicht sichtbaren Behinderungen. Und dann die dritte, PT3. Das sind eine ganz spezielle Gruppe, die haben fehlende Gliedmaßen. Da fehlt ein Arm oder ein Bein oder beides. Oder auch so, in Deutschland gab es dieses Kontergan, diese kleinen Ärmel. Solche Menschen, die schießen dann in dieser Kategorie. Und das zusammen bildet dann die Gruppe der Paratrappschützen. Es ist eine kleine, momentan noch kleine Gemeinschaft, die aber stetig erwachsen ist. Und wir kämpfen auch alle, das ist ganz, ganz positiv an dieser ganzen Gruppe, wir kämpfen alle, dass das noch bekannter wird und wir noch mehr Mitstreiter finden, um es am Ende, das ist alle unser Ziel, paralympisch zu machen, weil das ist momentan noch nicht paralympisch. Und das ist so unser Ziel, ganz ungefähr. Aber Weltmeisterschaften gibt es auch schon.
Okay.
Also die werden jährlich ausgetragen, letztes Jahr waren sie in Australien, dieses Jahr wären sie in Italien gewesen, in Donato, aber bedingt, wie wir alle wissen, ist abgesagt worden.
Wenn auf dem Weg ist dann das Sportschützen, das Paratrappschützen, was hast du die ersten Erfolge dann, die ersten?
Also meine ersten, ich sag mal so, dieser Beginn, für mich war schon ein Erfolg, zu sehen, dass es wieder funktioniert, dass es geht. Weil ich habe vor meinem Unfall, habe ich auch schon Trapp geschossen, aber mehr so just for fun, mal am Wochenende, mal wenn ich Zeit hatte, beruflich bedingt war es ja kommen. Und jetzt ist das zu meiner Aufgabe geworden. Und zu merken oder zu sehen, wie man immer besser wird, das ist schon alleine für mich ein Erfolg. Aber auch, dass es funktioniert, diesen Sport zu betreiben. Also das zusammen ist schon für mich so ein kleiner Erfolg. Und mein erster wirklich wichtiger Erfolg ist gewesen, ein Wettkampf in Mecklenburg-Vorpommern, in Grimm. Da gab es keine Paraklasse, sondern ganz normal. Uneingeschränkte Teilnehmer. Und da bin ich Siebter geworden. Das war dann für mich schon so der erste gute Erfolg.
Cool. Gab es auch Herausforderungen auf diesem Weg, dann spezielle?
Ja, es gibt die Herausforderung ist, dieses Level, was man sich also mitzuhalten. Weil dieser Sport, ihn zu betreiben aus dem Rollstuhl oder mit einer Einschränkung, ist sehr anspruchsvoll, weil diese Bewegung, die man betreiben muss, um diese unterschiedlichen Wurfscheiben zu erreichen oder zu beschießen, hat man natürlich aufgrund seiner Behinderung Einschränkungen. Und die wettzumachen während eines Wettkampfes oder allgemein mithalten zu können, das stellt die Herausforderung genau bei diesem Schießsport, so wie wir ihn betreiben, dar. Deswegen kann man eigentlich auch bei einem normalen Wettkampf das nicht miteinander vergleichen. Wenn einer von 150 trifft und der Para 120 trifft, dann ist das für den Para wie, als hätte er 150 getroffen. Also das ist schon, und das ist so eine kleine Herausforderung, mit der ich auch immer zu kämpfen habe bei Wettkämpfen, dass man dann sagt, ja, sicherlich bin ich jetzt nicht Erster geworden, aber für mich ist der 7. Platz wie ein Erster Platz. Also das ist so eine Herausforderung.
Jetzt haben wir auch schon von Plätzen gesprochen, 150 Treffen, 7. Platz ist für den 1. Platz. Was war so ein bisschen dein größter Erfolg? Was sagst du, jetzt wirklich als Sportler, jetzt abgesehen vom persönlichen Bereich, der größte sportliche Erfolg für dich persönlich?
Der ist jetzt gerade passiert. Ich war jetzt bei einem Wettkampf in Lonato in Italien am Gardasee. Und da war ein 200-Tauben-Turnier, das heißt aufgeteilt auf 2 Tage, 100 Wurfscheiben. Und da bin ich von meiner Kategorie, also von den PT1, bin ich Zweiter geworden und darauf bin ich auch besonders stolz.
Gratuliere.
Danke.
Boah. Jetzt haben wir viel von dir gehört, den Weg, wie du den gemeistert hast, auch die Erfolge, also anfänglich Folgesport bis zu aktuellen Erfolgen und auch wie du dann umgegangen bist. Was wäre deinem bisherigen Weg so der wichtigste Tipp für junge Menschen, die, egal in welchem Bereich ihres Lebens, auch erfolgreich, glücklich erfolgreich sein wollen? Was würdest du als Kernbotschaft deiner Lebensfahrer unseren Jungen so sehr mitgeben?
Dass man nicht aufgeben soll. Egal wie hart einen das Leben trifft und wie hart die Rückschläge auch sind, weil es gibt immer einen Weg hinaus aus diesem Tief. Und man sollte das wirklich niemals aufgeben. Also ich habe auch ein ganz schweres Tief gehabt und ich habe auch nicht aufgegeben. Und die Erkenntnis daraus, es gibt wieder ein Licht am Ende des Tunnels. So wie man es wirklich hinlänglich sagt, so ist es auch. Also, und wenn man dann ein Ziel wieder vor Augen hat, man Freude daran hat, dann gewinnt man wieder Lebensqualität und es ist toll.
Du hast jetzt viel von deinen bisherigen Erfolgen und Projekten erzählt. Was sind so die nächsten Ziele und Projekte?
Also mein größtes Ziel oder mein größter Wunsch oder meine größte Herausforderung ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Oder allgemein an internationalen, hochklassigen Wettkämpfen, die weltweit verteilt sind. Da gibt es eine kleine Hürde, die ich meistern muss. Also der Deutsche Behindertensportbund oder Schützenbund hat ein Limit ausgerufen, was ich erreichen muss, um überhaupt an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Und das ist eine sehr ambitionierte Maßgabe oder Richtlinie, die ich erreichen muss. Nur mal so als Vergleich, das hat der Weltmeister vor einem Jahr geschossen, das Ergebnis. Und das muss ich erbringen, um überhaupt erstmal an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Und das ist so meine Herausforderung, das will ich erreichen. Ich möchte den Leuten zeigen, ich schaffe das.
Dafür viel Erfolg für den Danke. Weg. Jetzt haben wir viel über dein Leben gehört, den Werdegang, bis hin auch zu zukünftigen Projekten. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Thomas Höfs, was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
Das ist eine gute Frage. Das nicht aufgeben, das Kämpfen. Er hat wirklich gekämpft, um sein Ziel zu erreichen. Er gibt es nicht auf. Egal welche Tiefschläge im Sport als auch im persönlichen Leben. Und im Sport hatte ich sie auch mehr als genug bis jetzt schon. Nicht aufgeben, einfach weitermachen. Und er hat nicht aufgegeben, er hat gekämpft. Das kann man vielleicht mal irgendwann rückblickend zu mir sagen. Also er hat aus seiner Situation immer versucht, das Beste zu machen. Das Optimale heraus. Ersten Kämpfer würde ich
sagen. Danke für die Zeit. Danke fürs Gespräch.
Ja. Danke.